Grüß Gott und hallo zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute hören wir hier die Autorin, Dichterin, Bloggerin Claudia Sperlich mit einem sehr persönlichen Sonettenkranz, wie das in der Lyrik heißt, ein Sonettenkranz über Jesus. Und wir hören Pfarrer Bernhard Hesse aus Kempten über das Grabtuch von Turin. Mittwoch der Karwoche, wir sind dicht vor den großen, den hohen Tagen, dem Sacrum Triduum, den heiligen drei Tagen unserer Erlösung, unseres Heiles im Heilswerk Jesu Christi. Das beschäftigt uns natürlich in diesen Tagen besonders auch hier in der Katechismusreihe. Und da wollen wir heute zunächst auf das Grabtuch von Turin schauen. Vor zwei Jahren, im Jahre 2015, ist das ja das letzte Mal ausgestellt worden, einer breiten Öffentlichkeit zugänglich sichtbar gemacht worden, diese einzigartige Reliquie. Manche sagen, es ist die Reliquie schlechthin des Christentums, die in sich selbst, so werden wir es heute von Pfarrer Bernhard Hesse hören, in sich selbst schon eine Katechese ist. Wie gesagt, 2015 war ein besonderes Jahr des Grabtuches von Turin und aus diesem Anlass hat damals Pfarrer Bernhard Hesse eine Katechese gehalten und die hören wir heute, Pfarrer Bernhard Hesse aus Kempten, das Grabtuch von Turin.
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, die Kirche kennt unzählige Reliquien von Heiligen, von Jesus selbst, haben wir auch eine ganze Menge, aber keines ist, glaube ich, so beeindruckend wie gerade dieses Grabtuch, das im Dom zu Turin seit dem 16. Jahrhundert aufbewahrt wird. Denn in diesem Tuch ist ja, das kann jeder sehen, der es anschaut, auf bemerkenswerte Weise das Abbild eines Gekreuzigten enthalten, nach der Tradition eben das Abbild Jesu, der gekreuzigt worden ist. Und diese Abbildung ist auf mehrfache Weise faszinierend. Erst einmal schon in sich selbst, da sie nicht farblich vorhanden ist, also mit keinerlei Farbpigmenten versehen ist, und dann, weil sie ja in der Form eines Fotonegatives da ist, das heißt, als man das Grabtuch zum ersten Mal abfotografiert hatte, am Ende des 19. Jahrhunderts, hat man zum ersten Mal in einer Art Positivbild, wie wir Bilder generell kennen, diesen Christus gesehen, obwohl man ihn eben negativ fotografiert hatte. Wen sehen wir da? Wenn man das Grabtuch anschaut und die einzelnen Elemente sich ein bisschen genauer vor Augen führt, erkennt man sehr, sehr schnell vor allem den Leidenden in diesem Tuch. Für uns zunächst den leidenden Christus. Man kann über die Echtheit des Tuches generell zweifeln. Die Fülle der Elemente, die es enthält, und auch der Untersuchungen in den verschiedenen Disziplinen der Wissenschaft lassen allerdings sehr wohl jeden Grund zu, auch an der Echtheit festzuhalten, wenngleich, wie es immer im Glauben ist, sich gerade die himmlischen Dinge oder der Glaube selbst letztlich ja dann nie beweisen lässt, auch wenn wir solche doch sehr beeindruckenden Hinterlassenschaften unseres Glaubens kennen oder in diesem Tuch haben. Das Leiden Jesu ist abgebildet, weil man in einem großen Umfang die Wunden Jesu an diesem Grabtuch ablesen kann. Das beginnt mit den klassischen Annagelungswunden an den Händen und an den Füßen bis zur Herzwunde, die ganz besonders beeindruckend zu erkennen ist, sogar mit Blutspuren versehen, dann die Wunden durch die Geißelung, durch die Dornenkrönung, durch das Tragen des Kreuzes und so weiter. Das heißt, zunächst einmal begegnet uns Jesus in diesem Tuch auf verblüffende Weise mit seinem Leiden. Und was die Geißelungsspuren anbelangt, hat einer genau diese Wunden einmal gezählt und ist auf die beeindruckende Zahl von 120 Verwundungen gestoßen. Das fand ich auch symbolisch sehr interessant. Es kommt wahrscheinlich daher, dass ja Jesus mit einer römischen Geißel gepeitscht wurde, die wahrscheinlich mit drei Enden versehen war, in denen jeweils eine Bleikugel oder so eine Art Bleihantel eingelassen war, sodass also jeder Schlag gleich drei Wunden bei Jesus hervorgerufen hat. Und so, wenn man es berechnet, würde es auf 40 Geißelungsschläge kommen, was damals durchaus den historischen Gegebenheiten entsprochen haben könnte. 120 ist nun gleichzeitig die Zahl der Jünger Jesu nach seiner Auferstehung, die im Pfingstsaal mit der Mutter Gottes versammelt sind in der Erwartung des Heiligen Geistes. Es ist also die Zahl der Urkirche, der ersten Jünger, die nur durch das Wirken Jesu allein, könnte man sagen, zu ihm gefunden haben oder wieder zurückgefunden haben, wenigstens nach den Verwirrungen durch die Kreuzigung selbst. Man kann das symbolisch so schön verstehen: jeder Jünger Jesu, die ganze Kirche, ist so wirklich in diesen Wunden Jesu, auf dem Leib Jesu eingeprägt. Und wir können es auch sehr persönlich verstehen: du hast eine Wunde auf dem Leib Jesu, die sozusagen die deine ist. Man kann es jetzt sagen, die vielleicht auch ich durch meine Sünde, meine Untreue verursacht habe. Oder zumindest, ich würde es aber eher positiv verstehen, wie es im Buch Jesaja steht: in seinen Wunden sind wir geheilt. Es ist die Wunde, die Jesus für dich erlitten hat und in der er dich persönlich mit seiner Liebe heilt. Das Leiden Jesu. Das Zweite, was wir am Grabtuch fast ähnlich direkt erkennen können, ist dann eben die Auferstehung. Denn wir haben dieses Grabtuch ja eigentlich nur, weil Christus auferstanden ist. Wenn er nicht auferstanden wäre, wäre er in diesem Tuch verfault, verwest. Das heißt, das Tuch selbst ist Zeuge der Auferstehung. Es hat die Auferstehung unmittelbar erlebt und manche Fachleute gehen auch davon aus, dass dieser Aufdruck, der ja farblos ist und der durch ein leichtes Ansengen der Faserenden im Tuch wohl auf dem Tuch sich abbildet, dass dieser Abdruck unmittelbar im Moment der Auferstehung erst entstanden ist und uns sozusagen Jesus im Moment seines Sieges vor Augen führt, wo noch alle seine Wunden an seinem Körper dran sind, aber eben genau in dem Moment, wo er dieses Leid überwunden hat. Und das ist ja immer unsere ganz große christliche Hoffnung, dass wir in den Wunden Jesu geheilt sind. Das sind wir ja nur deswegen, weil er aus seinen Wunden heraus, aus dem Tod heraus auferstanden ist und damit immer die Wunde selbst besiegt hat. Wir wissen ja, wie der auferstandene Christus zweimal sozusagen am Ostertag selbst und eine Woche später noch einmal sozusagen extra für Thomas dann die Wunden den Jüngern zeigt und Thomas selber einlädt, lege deine Finger in die Wunden meiner Hände, lege deine Hand in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Die Wunden beweisen, dass der Auferstandene dasselbe ist wie der Gekreuzigte. Darüber hat es in der Kirchengeschichte auch oftmals Irrtümer gegeben oder irrgläubige Vermutungen, dass sozusagen da ein ganz anderer plötzlich den Jüngern erschienen ist, vom Himmel her, der nicht der gleiche ist, der vorher am Kreuz gestorben war. Es geht um diese wichtige Einheit, weil darin nämlich letztlich unsere eigene Hoffnung abgebildet ist und vorgezeichnet ist. Du wirst aus deinen Wunden auferstehen. Keine deiner Wunden wird dich besiegen, wenn du sie mit den Wunden des Gekreuzigten verbindest und ihm erlaubst, dich dadurch gestärkt, geheilt, eben lebendig hervorgehen zu lassen. Bleibt noch ein drittes, was mir an diesem Grabtuch so beeindruckend auffällt, und das bezieht sich nun auf die Barmherzigkeit Gottes. Es schaut uns aus dem Grabtuch das Gesicht Gottes selber an. Wir haben den Abdruck Jesu, aber eben besonders intensiv sein Gesicht selbst. Und es gibt ja dann noch eine ergänzende Reliquie mit diesem Schleier von Manopello, wo dieses Gesicht sogar mit offenen Augen uns unmittelbar anschaut. Die zwei Reliquien gehören in einer bestimmten Weise auch zusammen. Das heißt, Gott schaut als der, der Leiden und Tod besiegt hat, mir in die Augen und zeigt mir seine Liebe. Und das finde ich den eigentlichen spirituellen Sieg über das Böse schlechthin. Du hast immer Gott, der in Liebe auf dich schaut und durch diesen Blick dich einlädt. Komm zu mir, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Diese Sehnsucht Gottes, der ja auch am Kreuz zum Ausdruck kommt, mich dürstet, sagt Jesus am Kreuz. Es dürstet ihn letztlich nach unseren Wunden, nach unserem Leid, damit er uns helfen kann, diese Dinge mit seiner Kraft zu besiegen, mit ihm zu vereinen. Ich möchte diese Betrachtung schließen mit einem Gebet zum Grab, zu Gott im Blick auf das Grabtuch. Dort heißt es: Gott, unser Vater, das Abbild auf dem Grabtuch verweist uns auf die Leiden deines Sohnes Jesus, der die Schmerzen aller Menschen auf sich genommen hat. Hilf uns, dass wir ihn in jedem Menschen erkennen, um ihm zu dienen und seine Liebe zu verkünden. Lass uns auch dereinst das strahlende Antlitz unseres auferstandenen Heilands schauen, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Als Wort des Lebens für die nächsten Tage möchte ich einfach euch dieses Wort mitgeben, das ich schon genannt habe, aus dem Buch Jesaja: Durch seine Wunden sind wir geheilt. In diesem Sinne bitten wir wieder um den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte euch der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Amen. Das ist der Katechismus bei Radio Horeb. Heute wieder mit einem lyrischen Teil, genauer mit einem Sonettenkranz. Das heißt 12 Gedichte in Sonettform und dann zum Abschluss diesen Kranz an Sonetten, zusammenbindendes Meistersonett, hören Sie die Berliner Autorin und Bloggerin Claudia Sperlich. Aus ihrem Buch Zyklische Sonette hören wir heute den Sonettenkranz Jesus. Claudia Sperlich.
Jesus, Sonettenkranz. Du lebst, und darum kann ich selber leben. Mit deiner Liebe willst du mich durchdringen. Wenn ich dich höre, kann mich niemand zwingen. Dein Wort will ich mit meinem Tun verweben. In dir allein kann Gutes mir gelingen. Ich muss nicht mehr im Ungewissen schweben. Darf Stimme, Herz und Geist vor dir erheben. Darf deinen Willen tun und dich besingen. Dein Kreuzestod bewahrt mich vorm Verderben. Durch deinen Tod kann ich zum Leben kommen, du hast dem Bösen seine Macht genommen. Du trägst all mein Versagen und mein Hassen, du hast für meine Schuld dich schlachten lassen, du starbst, und darum kann in dir ich sterben. Du starbst, und darum kann in dir ich sterben, du lebst, und Leben muss nicht mehr verwehen. Vergeben hast du, was durch mich geschehen, du kamst in meine Welt aus Staub und Scherben. Ich werde eines Tages vor dir stehen, vielleicht auch zitternd, doch nicht zum Verderben. Du hast mich eingesetzt als deinen Erben, trotz meiner Ängste, Schulden und Vergehen. Du richtest mich und lässt mich nicht verderben. Du hebst mich auf, trotz meiner großen Schuld, mit immer neuer, zärtlicher Geduld. Du bist aus Liebe auf mich zugegangen, von deinem Leiden ist mein Leid umfangen, in meiner Seele spüre ich dein Werben. In meiner Seele spüre ich dein Werben, du lockst und bittest mich, an dich zu denken. Ich will dir folgen, bitte dich zu lenken, was mir an Bösem innewohnt, lass sterben. Du willst mich ganz. Du willst mich nicht beschränken, du heilst mich ganz, du glättest meine Kerben. In dir geborgen muss ich nicht verderben, du wirst mir einst die Lebensfülle schenken. Du willst mich ganz, du willst mein ganzes Leben, willst von mir alles, keine halben Sachen, mein ganzes Lieben, Denken, Tun und Machen. Du gibst mir dazu alle Fähigkeiten, du bist der Weg, ich muss ihn nur beschreiten. Du willst mich ganz, du hast dich ganz gegeben. Du willst mich ganz, du hast dich ganz gegeben, willst, dass ich fest auf deiner Erde stehe, auf ihr von dir gezeigte Wege gehe, doch Erde soll mir nicht die Sicht verkleben. Ich spüre deine Liebe, deine Nähe in dieser Welt voll Leiden und voll Leben, in der die Gegensätze sich verweben, vor der mir graut, die ich mit Freuden sehe. Und immer wieder sehe ich mich verderben durch Gier und Eitelkeit die guten Gaben, will heimlich den geschenkten Schatz vergraben. Ich weiß, dass ich dir nicht genug vertraue, durch nebelhafte Ängste auf dich schaue. Ich habe nichts für dich als meine Scherben. Ich habe nichts für dich als meine Scherben, als diesen Körper, der durchs Leben hetzt, von Leichtsinn, Gier und Eitelkeit verletzt, der wenig helfen kann und viel verderben, als diesen Geist, der viel verspricht und schwätzt, der gern sich loben hört und gern umwerben, der sucht, die Welt nach seinem Wunsch zu färben und der sich allzu häufig überschätzt, als dieses Herz, das zittert durch mein Leben, das zwischen Hochmut, Angst und Zweifel schwankt, zu wenig liebt und dir zu selten dankt, als diese Seele mit dem Wetterschaden. Nimm alles an, Herr, nimm dazu in Gnaden mein ängstliches und fehlerhaftes Streben. mein ängstliches und fehlerhaftes Streben so oft nach eitlen, dir so fernen Zielen, führt von dir fort, als wollte ich verspielen, was du mir schenktest, Liebe, Sinn und Leben. Ich will nicht mehr nach Anerkennung schielen und tu es doch und lass mich gern umgeben von Beifall, möchte über andern schweben, ich träume hochgeehrt zu sein von vielen. Ich bitte dich, meine Sünden zu vergeben und habe Angst, dich nicht mehr zu erreichen und weiß, ich kann die Schuld nicht selbst begleichen. Du fügst zu meinem unvollkommenen Bitten die Qualen, die für mich du hast durchlitten, und daraus willst du mir ein Festkleid weben. Und daraus willst du mir ein Festkleid weben, aus meiner Reue und aus deinem Blut. Du machst durch deinen Tod mein Leben gut, durch deinen Tod führt Sterben mich zum Leben. Mein Geist wird wach durch deines Geistes Glut, nicht durch mein eigenes begrenztes Streben. Nur du kannst Schöpferkräfte weitergeben, nur du befeuerst den Bekennermut. Du hast mich angeworben, lass mich werben für deine lebensfrohe, wahre Lehre und lass mich alles tun zu Gottes Ehre. Du hast mir nicht nur alle Schuld verziehen, auch Königswürde hast du mir verliehen. Ich soll dein Wort, dein Reich, dein Leben erben. Ich soll dein Wort, dein Reich, dein Leben erben, nach Weltmaß arm, vor dir ein Königskind, für Menschen eine alte Frau, die spinnt, und doch warst du bereit, für mich zu sterben. Was mir die Welt gibt, ist ein schwacher Wind, der manchmal schwillt zum Sturm und zum Verderben, ein kalter Regen über Lebensscherben, ein schmaler Wasserlauf, der bald verrinnt. Ich hätte alles, wenn ich Bettler wäre und deine Liebe doch im Herzen trüge. Doch ohne dich ist aller Reichtum Lüge. Denn du, Herr Jesus, bist vollauf genug. Wo du nicht bist, herrscht letztlich der Betrug. Du, Herr, bist alles, außer dir nur Leere. Du, Herr, bist alles, außer dir nur Leere. Ich weiß, das sagt sich leicht an vollen Tischen. Ich hab genug an Brot und Wein und Fischen, weiß nicht, wie ich in tiefsten Nöten wäre. Ich bitt dich, mein Gewissen aufzufrischen. Nimm meinem Geist die Eigensucht und Schwere, mein Selbstmitleid und meinen Stolz verwehre. Wo ich das Böse will, wirf dich dazwischen. Wo du bist, werden Leid und Tod vergehen. Mit deiner Hilfe kann ich Leben schützen, kann Leidenden mit Trost und Hilfe nützen. Kein Schutz, kein Trost ist ohne deinen Geist. Die ganze Welt wär ohne dich verwaist. Wo du nicht bist, kann Leben nicht bestehen. Wo du nicht bist, kann Leben nicht bestehen. Und jedes Leben kann den Schöpfer zeigen, ist deines Vaters Werk und ist sein eigen. In ihm ist alles Werden und Vergehen. Du, eins mit ihm im Geist, vor dir verneigen sich alle, die in deine Klarheit sehen. Kein anderer Herr soll mir den Kopf verdrehen. Ich will und kann von meinem Herrn nicht schweigen. Hilf mir, auf keinem fremden Weg zu gehen. Lass mich durch keine fremde Macht verrohen. Ich will dir treu sein, gegen alles drohen. Sei du für immer meines Lebens Mitte. Ich weiß, du hältst mich, wenn ich darum bitte. Was du nicht hältst und leitest, muss verwehen. Was du nicht hältst und leitest, muss verwehen. Das Stärkste würde ohne dich verhallen. Doch du bist Leben und du gibst dich allen. Der Schwächste kann in deiner Hand bestehen. Wo Hass und Machtgier sich zusammenballen, wo sie gemeinsam über Leichen gehen, hilf uns, mit Klugheit Armen beizustehen, lass die verfolgte Kirche nicht zerfallen. bereite und beschreite ich die Pfade, die mich und andere ins Verderben führen, so hilf mir, dich von Neuem aufzuspüren. Ich will dich nicht verlassen, ich bin dein. Hilf mir, zu deiner Freude Mensch zu sein. Du leidest, wenn ich mir und andern schade. Du leidest, wenn ich mir und andern schade. Du willst mein ganzes Handeln und Bestreben. Ich soll dem Nächsten dienen und vergeben. Du machst es vor und lockst auf deine Pfade. In alter spießiger Gewohnheit kleben ist so bequem. Der Weg ist so gerade fort von dir. Herr Jesus, lade mich neu auf deinen steilen Weg zum Leben. Auf meinem Acker blühen Klee und Rade, der Zorn, die Eitelkeit und meine Süchte bedrängen und ersticken bessere Früchte. Ich wär verloren ohne dein Erbarmen. Du aber hältst mich fest in deinen Armen, du überschüttest mich mit deiner Gnade. Du überschüttest mich mit deiner Gnade, du hast mein Herz und meinen Geist getroffen, hältst mir aus Liebe deinen Himmel offen, auch wenn ich mich mit neuer Schuld belade. Du bist viel mehr als diese Welt aus Stoffen. Wenn Elend mich zu dir führt, ist's kein Schade. Du, Herr, machst meine krummen Wege gerade, hilf mir in aller Not auf dich zu hoffen. Du Brot, von dem ich täglich mich ernähre, du Wein, der meinen Alltag festlich macht, du Herr, der über meine Schritte wacht. Du bist mein Heiland, dir nur will ich leben, nur du kannst meine Sünden ganz vergeben, du bist in mir, wenn ich mich neu bekehre. Du bist in mir, wenn ich mich neu bekehre, du bist das Licht, in dem ich mich erkenne. Du, Jesus, kennst und nennst mich, und ich nenne dich Herr und Gott und fleischgewordene Lehre. Du gehst mir nach, wenn ich mich blind verrenne. Du wartest, wenn ich gegen dich mich wehre. Du zeigst mir, wo ich mich mit Schuld beschwere. Du bleibst, wenn ich im Zorn mich von dir trenne. Wenn ich dich bitte, wirst du mir vergeben, den Stolz, die Wut, die Gier, die ganze Reihe, auch das, was ich mir selber nicht verzeihe. Du lässt mich nicht allein auf Wellen treiben, du wirst in allem Elend bei mir bleiben, du lebst und darum kann ich selber leben. Du lebst und darum kann ich selber leben, du starbst und darum kann in dir ich sterben. In meiner Seele spüre ich dein Werben, du willst mich ganz, du hast dich ganz gegeben. Ich habe nichts für dich als meine Scherben, mein ängstliches und fehlerhaftes Streben, und daraus willst du mir ein Festkleid weben. Ich soll dein Wort, dein Reich, dein Leben erben. Du, Herr, bist alles, außer dir nur Leere. Wo du nicht bist, kann Leben nicht bestehen. Was du nicht hältst und leitest, muss verwehen. Du leidest, wenn ich mir und andern schade. Du überschüttest mich mit deiner Gnade. Du bist in mir, wenn ich mich neu bekehre.
Das war der Katechismus bei Radio Horeb heute mit Pfarrer Bernhard Hesse und Claudia Sperlich. Es ging einmal um das Grabtuch von Turin und Claudia Sperlich las aus ihrem Buch Zyklische Sonette den Sonettenkranz Jesus. Die genauen Angaben zu diesem Buch von Claudia Sperlich wie auch der Hinweis auf ihren Webblog katholischlogisch.wordpress.com finden Sie auch im Infofeld zu dieser Sendung und natürlich weiß unser Hörerservice darüber auch Bescheid, wenn Sie da nähere Angaben möchten zu unserer Buchempfehlung heute Claudia Sperlich, Zyklische Sonette. Hier folgt jetzt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken. Bleiben Sie dran. Noch ein Hinweis in eigener Sache. In diesen Tagen weisen wir ja besonders darauf hin, dass unsere Aufwendungen in diesem Jahr noch beträchtlich sind für DAB+. Wir sind darauf angewiesen, dass Sie uns dabei helfen, dass Sie uns mit Ihrer Spende unterstützen. Wie Sie wissen, es gäbe unsere Gebetsgemeinschaft, unsere Weltfamilie hier des Radios, die gäbe es nicht ohne Ihre Spenden. Es gibt keinerlei andere finanzielle Mittel, Unterstützung, die wir haben. Wir haben nur Ihre Spenden. Daher danke schon jetzt, dass Sie uns da weiterhin unterstützen, dass Sie uns an der Stelle auch im materiellen Sinn die Treue halten und natürlich ein herzliches Vergelt's Gott für all Ihre Gebete und für Ihre Opfer, die Sie für unsere Arbeit bringen. Wir können das spüren, dass Sie uns da tragen und begleiten durch Ihr Gebet und Ihr Opfer. Danke und vergelt's Gott auch dafür. Ihnen weiterhin nun viel Freude hier im Programm bei Radio Horeb. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.